Ja, guten Morgen, Kirche. Mein Name ist Gerrit Schmitz. Ich bin Pastor hier in der Kirche und ich darf heute mit euch zusammen in Gottes Wort schauen. Und wir wollen da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und ich möchte uns noch mal ein bisschen herausfordern. Und zwar möchte ich kurz ein paar Sekunden warten. Und dann würden wir gerne einen Moment der Stille haben. Wir würden gerne einfach nochmal, Gemeinde ist laut, das ist auch gut so, das darf auch sein, vor allem bei Anbetung, bei Lobpreis sollen wir laut sein auch. Wir dürfen Kinder feiern in Lautstärke, aber wir wollen auch einen Moment der Stille haben, wo unser Alltag auch so viel Geräusche und Lautstärken hat. Und ich will uns ermutigen, lass uns 50 Sekunden einfach Stille haben. Himmlischer Vater, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns beschenkst mit der Sonne, dass wir heute Morgen schon sehen, wie die Schöpfung dich anbetet auch. Und dass wir uns da einklingen dürfen, auch in diesen Lobpreis. Siehst du, wo wir herkommen, was uns in unserem Herzen gerade beschäftigt auch, was uns vielleicht auch aufwirbelt und was einfach vielleicht auch laut ist in uns. Bitte ich, dass du uns da begegnest, dass wir dich hören dürfen. Amen. Wenn man leise ist und Stille hat, dann fällt einem eine Sache ganz besonders auf. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, wenn wir Stille haben, fällt uns auf, wie wir atmen, oder? Wir hören, wir merken richtig, wie wir langsam Luft einatmen und Luft wieder ausatmen. Und das ist etwas Lebensnotwendiges für uns, ne? Also wenn wir ungefähr 5 Minuten lang keinen Sauerstoff mehr zu uns nehmen, kann das bleibende Schäden für unseren Körper haben und sogar noch länger, dass sogar der Tod die Folge sein kann. Also etwas Lebensnotwendiges zu atmen, Luft zu sich zu nehmen, dass die Lungen Sauerstoff aufnehmen können und dann auch wieder ausgeatmet werden. Und etwas Lebensnotwendiges, was aber unser Körper völlig selbstständig macht. Also er macht, wir müssen uns nicht dran erinnern oder müssen uns sagen, so, jetzt müssen wir wieder atmen, sondern ungefähr 20.000 Mal am Tag atmen wir. Völlig unterbewusst. Keiner von uns macht sich Gedanken vorher, dass er ja genug atmet. Sondern es passiert einfach so von sich aus, so ist der Körper intuitiv, genau, reagiert er darauf. Wir wollen dieses Konzept nutzen und uns anschauen. Ich höre eine kleine Rückkopplung, ich rede einfach mal weiter. Wir wollen uns dieses Konzept von Aus- und Einatmen und Ausatmen, haben wir uns letzte Woche schon angeschaut. Letzte Woche ging es um das Einatmen. Wir wollen dieses Konzept uns anschauen auf unsere Jahresvision hin. Wir haben das Rise, Shine und Go. Rise ist dieses Aufstehen von einer starken Gemeinschaft, von einer Gemeinschaft unter Geschwistern, wo wir uns gegenseitig stärken dürfen, füreinander beten dürfen, uns unterstützen dürfen, da wollen wir aufstehen, wo wir auch Neues lernen dürfen, was erfahren dürfen von Gott auch, aus dieser starken Gemeinschaft von mir aufstehen, dass unser Einatmen, ich hatte das letzte Woche mit Jesus Atmen genannt, ja, wo wir wirklich dieses in uns aufnehmen dürfen. Ich hatte Johannes 15, Weinstock und ihr seid der Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, genau, sagt Jesus zu den Jüngern. Also wenn ihr in mir bleibt, in mir verweilt, in mir wohnt, dann werdet ihr reiche Frucht bringen. Jesus atmen auch. Und dann das Schein ist, dass dieser, was wir sind Licht der Welt. Das ist eine Identität, die uns zugesprochen wird auch. Und dann dürfen wir ausatmen, wir dürfen gehen, wir dürfen go, wir dürfen zu unseren Nächsten gehen und dürfen die Liebe, die wir eingeatmet haben, weitergeben zu unserem Nächsten. Da wollen wir heute weitermachen, wollen Jesu Liebe ausatmen und weitermachen. Eine Kritik an diesem Jesus-Atmen könnte sein oder ist auch auf jeden Fall so, dass dort eine Sache fehlt. Es ist sehr ich-zentriert, ja, es ist sehr auf, okay, jetzt soll ich Jesus atmen, ich soll mich in der Liebe auch wachsen. Also das ist eine Kritik davon, kann man sagen. Und da würde ich sagen, das größte Gebot, was Gott uns gegeben hat, Jesus uns gegeben hat, ist die Nächstenliebe. Also wir sollen Gott lieben mit all unserem Verstand, mit all unserem Sein. Und genauso groß ist das nächste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und bei dem Jesus-Atmen könnten Leute auch sagen, was vielleicht hast du auch mal gehört, ja, Glaube ist ja irgendwie auch Privatsache, oder? Glaube ist ja irgendwie auch was, was nur mich was angeht und was auch nur, was irgendwie Privatsache ist. Und da würde ich dir einmal zustimmen, das stimmt, Glaube ist wirklich etwas, was etwas zu tun hat mit dir und mit dem lebendigen Gott. Ja, wir sind in einer Gemeinschaft hier, aber am Ende geht es nicht um die Gemeinschaft, es geht um dich und deine Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Du kannst hier sein, du kannst Gemeinschaft haben, alles schön und gut, aber am Ende geht es um dich und deine lebendige Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Das ist, was zählt. Also irgendwie ist es Privatsache, aber es ist auch öffentlich. Ich mache den Vergleich mal mit der Ehe. Ich bin verheiratet. Da sind viele Dinge einfach Privatsache. Das geht euch gar nichts an. Ja, das sind Dinge, die betreffen meine Frau und mich. Das ist Privatsache. Aber genauso ist Ehe auch etwas Öffentliches. Ja, ich habe einen Ring am Finger, sichtbar für die Öffentlichkeit. Jeder sieht, dass ich verheiratet bin. Ne? Also in meinem Buch, also ich bin als verheiratet eingetragen und vom Staat her auch alles. Irgendwie ist es öffentlich, aber irgendwie ist es auch Privatsache. Und wir wollen heute in diesen öffentlichen Teil des Glaubens gehen. Denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir sollen nicht als Endstation Jesu Liebe sein, sondern wir sollen eine Durchgangsstation Jesu Liebe sein. Und dazu möchte ich euch eine Bibelstelle nennen. 1. Johannes 4 aus dem 1. Johannesbrief. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Hatten wir letzte Woche. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber sein Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Also wir können eigentlich nur unseren Nächsten lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist ein Kanal, wo quasi Gottes Liebe durch uns fließt zu unserem Nächsten hin. Und Liebe ist nicht etwas, was wir sagen oder was du sagst, sondern es ist etwas, was an deinem Handeln und an deinem Tun erkennbar ist. Und wir wollen uns eine Stelle in der Bibel anschauen, wo Jesus gefragt wurde, was das wichtigste Gebot ist. Und das ist einmal Lukas 10, 25 bis 37. Du darfst gerne deine Bibel aufschlagen, dass du mitliest. Das ist ein größerer Abschnitt. Ich möchte dann auch mal ermutigen, bring deine Bibel mit. Das ist wirklich was Wichtiges in deiner eigenen Bibel, da diesen Text zu sehen und zu lesen. Ich fange an zu lesen, Lukas 10 ab Vers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Da machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den 3 hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Eine sehr bekannte Geschichte, die wir alle kennen, oder viele kennen, das ist ein sehr bekanntes Gleichnis, was Jesus hier gibt. Und er stellt die Frage der Gesetzeslehrer, wer ist Mitmensch, steht hier, vielleicht steht in deiner Übersetzung Nächster. Wer ist mein Nächster? Also wer ist mein Mitmensch, dem ich helfen kann oder dem ich lieben soll, fragt er. Und Jesus dreht die Frage um, dass am Schluss nicht, wer ist mein Nächster, sondern für wen werde ich zum Nächsten? Also wem kann ich der Nächste sein? Nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem kann ich ein Mitmensch, ein Nächster sein? Und das ist, was der Samariter getan hat. Und das, was er getan hat, ist nicht groß spektakulär. Er hat nicht irgendwie die Welt gerettet, sondern er hat diesen Menschen gerettet. Und ich möchte 3 Punkte anschauen in diesem Gleichnis von dem Samariter. Punkt 1, der Samariter nimmt ihn wahr. Er sieht den Mann. Also nicht nur sehen, weil gesehen haben die anderen den ja auch. Also der Priester hat den ja auch gesehen, ist aber dran vorbeigegangen. Der Levit hat ihn auch gesehen, ist aber dran vorbeigegangen. Aber der Samariter nimmt ihn wahr. Also er schenkt ihm die Aufmerksamkeit. Er nimmt die Geschichte und das, was diesem Mann passiert ist, wahr, ernst. Und vor allem nimmt er seine Not an. Meine erste Frage, nehmen wir die Menschen in unserer Umgebung eigentlich wahr? Nehmen wir Menschen in unserer Umgebung, in unserem Umfeld, die vielleicht Not leben, aber auch hier in der Gemeinde, in Familie, in Freundschaften, in der Innenstadt von Siegen, nehmen wir die Menschen, die Not haben, überhaupt wahr? Und wenn wir sie wahrnehmen, nicht nur wahrnehmen, ich sehe, da ist etwas, sondern schenke ich diesen Menschen auch meine Aufmerksamkeit. So nehme ich sie wahr und sehe auch die Not, die sie haben. Stelle ich quasi meine Füße in ihre Not, also in ihre Schuhe, sagt man ja quasi so. Also das, was sie erleben quasi, empathiere ich damit und schenke ich dem auch die Aufmerksamkeit. Oder schauen wir schnell weg, wenn jemand von seinem Leiden erzählt und am Schluss sagen wir vielleicht noch so Worte wie, ja, das, hör mal, das schaffst du schon. Wer ist in deinem Umfeld, aber vielleicht auch in der Gemeinde, jemanden, dem du deine Aufmerksamkeit schenken kannst und solltest, ihn wahrnimmst, ihn wirklich ernst nimmst in seiner Not. Sehen wir die Menschen und schenken wir ihnen unsere Aufmerksamkeit. Der 2. Punkt, er hat ihm bei seiner Not ganz praktisch geholfen. Ja. Er ist hingegangen zu dem Mann, der am Boden lag, hat Wein und Öl, keine Ahnung, ob man das so macht, müssen wir jetzt mit Mediziner fragen, über die Wunden gegossen, hat dann Verband drum gemacht. Aber mit den Mitteln, die er hatte, hat er diesem Menschen am Boden geholfen. Nicht mehr. Also nur das, was er, seine Ressourcen, die er hatte, ist er zu dem Mann hingegangen. Was kann ich jetzt in dem Moment für diesen Menschen tun? Und das hat er getan. Er hat ihm bei seiner Not geholfen, mit den Ressourcen, mit den Dingen, die er jetzt hatte, mit den Mitteln, die ihm gerade zur Verfügung stehen. Wir können nicht die ganze Welt retten. Vielleicht denken wir manchmal dann zu groß und schauen deswegen nicht hin, aber was habe ich gerade für Mittel, um diesem Menschen zu begegnen und ihm zu helfen auch. Und der 3. Punkt in dieser Geschichte ist, er hat ihn begleitet. Er ist dann nicht weitergegangen und hat gesagt, viel Spaß, ich gehe da mal weiter, sondern er hat ihn begleitet, er hat ihn aufs Pferd gehoben und hat ihn zum Gasthaus begleitet, er hat sich dem angenommen, seiner Not, und hat ihn auf diesem Weg begleitet zum Gasthaus, hat ihn dort abgesetzt, hat bezahlt und hat gesagt, hey, wenn er wieder fit ist, ist gut, und wenn du mehr Geld brauchst, bezahle ich den Rest noch. Also nicht nur da aufgehört, sondern hat ihn auch begleitet. Und das würde ich so, in unserem ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, eine Person dann so zu begleiten, aber wo begleite ich die Menschen auch im Gebet dann vielleicht auch, im Nachfragen auch, und nicht nur, jetzt tue ich meine Pflicht als liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ich helfe dir, wieder Punkte gesammelt, das, was der Gerrit gesagt hat, und dann ist gut, aber wo begleiten wir auch Menschen, wo fragen wir nach, wo schenken wir ihnen einfach Aufmerksamkeit. Das sind so drei Punkte, die so in diesem ganzen Paket so, wem kann ich der Nächste sein in meinem Umfeld? Nehme ich die Menschen überhaupt wahr in meinem Umfeld, die Not haben? Ja, und helfe ich diesen Menschen mit den Ressourcen, mit den Dingen, mit den Möglichkeiten, die ich gerade habe? Und begleite ich die Menschen noch weiterhin? Unser Auftrag ist es, Menschen zu Jünger machen. Das ist der Missionsbefehl, den Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, seinen Jüngern gesagt hat, macht zu Jüngern. Diese Botschaft vom Kreuz weiterzugeben. Und ich fand das so schön bei dem ersten Lied. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Da haben wir Römer 10, Vers 9 gesungen, dass Menschen, also ich lese einmal Römer 10, Vers 9 vor. Menschen, wenn Menschen mit ihrem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das haben wir gesungen in dem einen, ne? Wenn Jesus Christus ist der Herr, gesprochen wird aus deinem Mund, das ist übrigens das früheste und kürzeste Glaubensbekenntnis der Christen, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn wirklich von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Dann treten Menschen in das wahre Leben ein Leben voller Hoffnung auf eine Zeit in Gottes Herrlichkeit, in seiner Gegenwart, in seinem Himmelsreich. Und das wollen wir nicht vorenthalten. Ja, Glaube ist keine Privatsache, die wir hier in der Kirche versiegen oder in deinem Privaten haben, sondern wir wollen es Menschen nicht vorenthalten und wir wünschen uns, dass Menschen diese Botschaft hören und glauben und dadurch Kinder Gottes werden. Johannes 1, Prolog, Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die in ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Für mich persönlich, ich bin mit 23 Jahren Christ geworden und habe mit 23 Jahren dieses Bekenntnis öffentlich gesprochen, Römer 10, Vers 9, und glaube in meinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und für mich war es eine Befreiung, 180-Grad-Wendung meines Lebens auch. Das Sein von mir hat sich verändert, mein ganzes Leben hat sich verändert. Und deswegen wünsche ich mir das so sehr, dass es jeder erfährt, auch diese radikale, diese Veränderung in seinem Herzen auch. Vielleicht hast du das selber erlebt, auch in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ey, gerade dieser Glaube, dass ich ein Kind Gottes sein darf, ist etwas, was mein Leben Hoffnung gibt und mich befreit hat. Vielleicht hast du das selber erlebt auch. Vielleicht nimmst du auch diesen Auftrag wahr und sagst, ich möchte, dass andere Menschen das auch erfahren und auch erleben. Und die müssen das hören, oder? Die müssen davon hören. Vielleicht hast du auch schon mal das gemacht auch. Vielleicht hast du auch schon mal mit Menschen über deinen Glauben geredet. Vielleicht hast du schon mal deinem Arbeitskollegen, Geschwister, wer auch immer, mal gesagt, hey, und hast ihm diese frohe Botschaft, das Evangelium erklärt, das ist ein lebendiger Gott, der liebt dich, dem bist du nicht egal, der ist am Kreuz für deine Sünden gestorben, damit du heilig und gerecht bist, jetzt schon heilig und gerecht, das ist schwierig vorzustellen, und eines Tages in seinem Reich leben darfst und sogar regieren eines Tages, lesen wir in der Offenbarung. Und vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, und vielleicht lief das auch gar nicht so gut. Ja, vielleicht sitzt die Person, zu der du das mal gesagt hast, heute auch hier im Gottesdienst. Dann ist perfekt, dann ist Hammer. Halleluja, wenn das passiert. Sehr, sehr schön. Aber manchmal ist die Antwort auch einfach nur, wenn wir davon erzählen, okay. Oder wenn Leute mich fragen nach einem Beruf, ich habe jetzt Physiotherapie oder Krankengymnastik, nenne ich es mal so. Und da hat die Therapeutin mich auch gefragt, was ich denn arbeite. Und dann habe ich gesagt, ich bin Pastor hier in der Kirche für Sie. Ah, okay. Und dann geht's schnell irgendwie, man merkt so, schnell wird dann irgendwie weitergezählt und so, übrigens, hier ist neu, bla bla bla. Vielleicht ist es, wenn du auch von deinem Glauben erzählst, genauso. Vielleicht ist dann so diese Antwort so, okay, unangenehm und ich will jetzt irgendwie das Gespräch in eine andere Richtung gehen, damit nicht nachher noch eine Entscheidung kommt, ich muss mich hier noch direkt taufen lassen. Und vielleicht, wenn das passiert ist und die Leute okay sagen, bist du enttäuscht. Vielleicht denkst du dann auch, oh, da ist die Person in meinem Leben, wo ich wirklich hoffe und glaube und wünsche, dass sie das irgendwann auch glaubt und auch irgendwann Gott, auf Gott vertraut auch wirklich. Und vielleicht bist du enttäuscht und denkst so, oh, ich muss es nochmal drauf ansprechen. Nochmal, vielleicht bessere Worte wählen, um da irgendwie den Punkt, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Und die Person trifft immer noch keine Entscheidung. Ich habe einen Freund von früher auch noch, wirklich in der Anfangszeit, ganz intensiv habe ich mit ihm darüber gesprochen. Und vielleicht hast du auch schon mal so spektakuläre Videos auf YouTube gesehen, wo Menschen auf der Straße evangelisieren, die sprechen dann mit den Leuten und zack, geben die ihr Leben Jesus. Und manche sogar, ich kenne von einer Geschichte, da mussten die jemanden in Ägypten auf dem Markt mit einer Wasserflasche, wurde der auf dem Markt schnell noch getauft. Ja, bam, super schön auch das zu sehen und dass das passiert. Aber wenn ich mit Menschen rede, also ich muss euch ehrlich sagen, mir ist es noch nie passiert, dass auf der Straße, wenn ich mit jemandem über den Glauben gesprochen habe, der direkt sagt, geil Gerrit, nehme ich an. Ich glaube daran auch, an diesen Gott, an den du auch glaubst. Aber was sind unsere Erwartungen in diesem kurzen Zeitfenster, wo wir mit einem Menschen reden? Erwarten wir, dass er eine Entscheidung trifft, die sein ganzes Leben verändert? Das ist unsere Erwartung, oder? Es gab ein Fach auf der Bibelschule, persönlich evangelisieren, absoluter Traum in Olpe. Und da haben wir auch Leute angesprochen und dann auch so, für mich war auch immer so, was erwarte ich von einem 5-Minuten-Gespräch hier auf der Straße von einem Fremden, wo er das, die Worte, die ich natürlich weise wähle, er eine Entscheidung trifft, die sein ganzes Leben verändert. Und das tut's auch. Wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen, verändert sich unser ganzes Leben auch. Was für Erwartungen wir eigentlich darauf haben, ne? Und wenn es nicht passiert, dann haben wir irgendwie versagt, nicht genug richtige Worte oder nicht genug das gemacht auch. Vielleicht kennst du das Gefühl oder diesen Druck auch manchmal. Diese Riesenlast, die da irgendwie auch auf unseren Schultern liegt, ne? Wenn der Bruder, wenn die Mutter oder der Arbeitskollege kein Leben mit Jesus führt. Aber ich möchte euch sagen, wir sind nicht verantwortlich für den Ausgang des Gesprächs. Egal, was für ein Gespräch wir über den Glauben haben, wir sind nie verantwortlich über den Ausgang des Gesprächs. Aber wir sind verantwortlich, dass dieses Gespräch stattfindet. Auf eine natürliche Weise, möchte ich betonen. Weil manchmal kommt es mir vor, als würden wir mit Menschen über den Glauben reden, wie als würden wir unseren Businessplan vorstellen. Als wollten wir irgendwas verkaufen und genau die richtige Reihenfolge einhalten. Warte mal, erst ist er gestorben, dann auferstanden. Und dann versuchen wir, es manchmal das Gefühl hat, als wollte mir jemanden eine Schuld zu sprechen, ja wie für meine Sünden. Ich wusste gerade eben ging es mir noch gut und jetzt kommst du mit einer Schuld. Aber selten entscheiden Menschen sich für Jesus auf einer theoretischen Basis auch, ne, weil es einem theoretisch gut erklärt wird. Ich habe lange auch vorher auch Gespräche mit Christen gehabt und niemals, also ich habe vorher noch nicht mal gecheckt oder überhaupt daran zu glauben auch, bis ich es gespürt habe, bis ich gemerkt habe, okay, da ist eine Begegnung mit einem lebendigen Gott. Dann hat das Evangelium überhaupt Frucht getragen an mir. Ich habe so viele Gespräche vorher gehabt mit Menschen, aber nicht durch das Theoretische und durch eine gute Rhetorik entscheiden Menschen sich für Jesus, sondern sie entscheiden sich für Jesus, wenn sie eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott haben, durch den Heiligen Geist. Ich kann einem Menschen, der Gott nicht kennt und Sünde nicht kennt, nicht erklären, was Sünde ist. Nicht, wenn der Heilige Geist ihm offenbart und ihm das Herz öffnet und ihm zeigt, er das erfährt an seinem eigenen Leib auch durch den Heiligen Geist. Ich kann es nicht mit Rhetorik. Ich muss es spüren, erfahren, erleben. Ich muss es schmecken. Die Menschen müssen schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Das schreibt der Psalmist im Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das kann keiner für jemand anderen tun. Also ich kann nicht hingehen und kann jemandem das vorschmecken und kann sagen, übrigens, Jesus ist so gut. Sondern wir selber müssen es schmecken. Wir selber müssen es sehen und erfahren auch. Und wir dürfen trotzdem ein Teil dieser Reise sein. Der eine pflanzt den Samen, der andere wässert ihn. Aber die Frucht bringt der Heilige Geist. Wir können die Saat auslegen, wir können die Saat pflanzen. Das ist eigentlich wie im Garten. Ne? Wir säen die Frucht, den Samen, die Frucht wächst, die Pflanze wächst langsam. Ich muss sie wässern, aber ob die Tomate nachher Frucht bringt oder nicht, habe ich als Gärtner nicht in der Hand, sondern das tut da jemand anderes. Aber gerade im Herzen eines Menschen kann das nur der Heilige Geist tun. Deswegen mein Punkt für heute: Hab Beziehung mit Menschen. Seht sie bitte, bitte, bitte nicht als Evangelisationsobjekt, sondern teilt Leben. Denkt nicht, ich bin irgendwo im Fußballverein, weil ich da Menschen erreichen kann, sondern seid im Fußballverein, weil ihr gerne Fußball spielt und seid einfach ein Zeugnis auch. Teilt Leben mit Menschen auch. Und dann meine Frage, gibt es in deinem Leben einen Raum, wo du Menschen mit Menschen zu tun hast, die Jesus nicht kennen? Ist vielleicht, ich stelle die Frage, weil bei mir ist es ein rarer Raum, ja, als Pastor, wo ich sehr viel mit einem christlichen Kontext unterwegs bin, aber vielleicht ist es bei dir auch so. Wo hast du einen Raum, wo bist du im Raum unterwegs, wo Menschen leben, Menschen sind, die nichts vom Glauben zu tun haben, die kirchenfremd sind auch? Haben wir diesen Raum auch? Und dann nicht dort sein als Fremder und irgendwie komisch fühlen, sondern du bist dort, um deine Interessen zu teilen und befreundet mit Menschen zu sein. Erster Punkt, teilt Leben mit Menschen und seid ein Zeugnis. Verbringt Zeit mit ihnen. Und Menschen merken es und finden es nicht gut, wenn man merkt, okay, man ist irgendwie nur das Evangelisationsziel, sondern sie möchten Beziehung mit Personen, mit Menschen führen. Und dann kommt der Moment, wo Fragen gestellt werden. Dann kommt der Moment, wo man vielleicht auch Menschen begleiten darf, Zeugnis sein darf, aber auf natürliche Art und Weise auch. Weil ich in der Beziehung mit diesem Menschen lebe auch. Nicht auf erster Linie, weil er damit der Jesus kennenlernt, sondern weil ich interessiert bin an den Menschen. Versammelt die Menschen an euren Tisch. Und wenn diese Gespräche kommen, dann wird der Heilige Geist uns leiten. Und sie werden schmecken und sehen, wie gut und freundlich der Herr ist. Versammelt die Menschen an euren Tisch und habt Gemeinschaft mit ihnen. Damit wir ausatmen können, Jesu Liebe als Kanal. Und wie gesagt, der Outcome ist nicht an uns, sind wir nicht verantwortlich, aber wir sind verantwortlich, dass diese Gespräche stattfinden. Auch vielleicht als Straßenevangelisation, gar kein Problem, aber vor allem im natürlichen Umfeld, wo ich bin, wo ich Interessen teile auch und wo ich ein Zeugnis sein darf, weil ich eine Basis der Beziehung habe. Und ich möchte eine Geschichte mit euch teilen. Und zwar ist das die Speisung der 5000. Vielleicht hast du die auch schon mal gehört, das ist die einzige Geschichte, die in allen vier Evangelien steht, das als Side Note, aber dort ist so, Jesus lehrt vor einer großen Menschenmenge und auf einmal wird es Abend und die Jünger kommen und sagen, wir müssen diesen Menschen schnell nach Hause schicken, damit sie essen können, und dann sagt Jesus, gebt ihm doch zu essen, und dann sagen sie, wir haben nichts zu essen, und dann kommt ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Der Junge bringt die 5 Brote und 2 Fische vor Jesus. Und Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger verteilen das Essen und es langt. Und sie haben sogar noch mehr zurück, als sie überhaupt gegeben haben. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, das, was der Junge bringt, was er hat. Die Ressourcen, das, was er gerade dabei hat, bringt er vor Gott. Er bringt 5 Brote und 2 Fische. Die legt er vor Jesus hin. Und nicht Jesus verteilt das Essen dann an die Menschen, sondern die Jünger verteilen das Essen an die Menschen. Das heißt, einmal der Junge bringt das Menschliche zu Gott. Und Gott macht das Wunder und bringt die Frucht. Aber die Jünger teilen diese Frucht an die Menschen aus. Das soll irgendwie auch nochmal eine Ermutigung sein. Hey, sucht wirklich, wenn dieses Gespräch kommt, nicht wir von unserer super guten Rhetorik bekommen das irgendwie hin, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, sondern der Heilige Geist, lass uns wirklich unsere 5 Brote und 2 Fische vor Gott legen. Und er wird das Wunder tun. Nur Gott kann Herzen verändern. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Hey, wem kannst du in deinem Umfeld der Nächste sein? Wer ist in deinem Umfeld die Person, zu der du der Nächste sein darf? Nicht der dein Nächster ist, sondern wo kannst du ihm der Nächste sein, indem du ihm Aufmerksamkeit schenkst, ihm bei der Not hilfst und ihn darin begleitest auch. Und Jesus, ich bete für heute, ich bete für dein Wort. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und ich bete, dass es... Ja, auch das, ey, dass es einfach Frucht trägt auch, dass wir es mitnehmen dürfen auch. Sie ist an jeden einzelnen Menschen, an den wir denken auch, wenn wir an unseren Mitmenschen in unserem Umfeld denken. Vielleicht auch die Person, die in unseren Kopf kam, als ich über das Umfeld oder über Menschen gesprochen habe, die dich nicht kennen auch. Vielleicht mit denen wir auch schon mal über dich gesprochen haben. Du siehst die Arbeitskollegen, die Familienmitglieder, die Freunde. Und ich bete, dass du uns eine Möglichkeit gibst, mit diesen Menschen in der Beziehung weiterzuleben, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, sie an unseren Tisch einzuladen, an unseren Tisch zu bringen auch und in einer natürlichen Weise ein Zeugnis zu sein. Ihnen Aufmerksamkeit schenken, ihnen in ihrer Not helfen und sie begleiten auch. Aber ich möchte uns auch ermutigen, lasst uns für die eine Person beten, auch in unserem Umfeld. Und wir uns wünschen, Jesus, dass du sie kennenlernst auch. Ich bete, dass du ihnen begegnest auch und uns die richtigen Worte schenkst, uns leitest im Gespräch, aber vor allem eine Begegnung mit dir, dem Heiligen Geist, schaffst. Dass eine Erkenntnis wachsen darf, die zeigt, dass du gut bist, gnädig bist, barmherzig bist, Liebe bist. Dass du uns liebst, dass du uns das Recht gibst, deine Kinder zu sein und dass du uns heilig und gerecht gesprochen hast in deinen Augen. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.